noch aussieht. Ne? Und von daher ist das doch echt schön. Ja, und da freue ich mich auch wieder. Vielen Dank für die Begrüßung. Ja, und ich möchte heute über den angegebenen Text predigen. Das ist 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Ich lese noch Hoffnung für alle. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold. Das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ich weiß, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und ihr freut euch auf den Tag, an dem er wiederkommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein. Ihr seid gerettet für alle Ewigkeit. Als der Apostel Petrus diese Zeilen schrieb, da war er ein alter Mann geworden. Im Rückspiegel der Zeit erkannte er, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und das Erste, worauf es wirklich ankommt, das ist immer ein guter Start. Alles im Leben darf einen guten Anfang nehmen, wenn Gott uns gut und gnädig ist. Und darum lobt Petrus zuerst Gottes große Barmherzigkeit. Wir könnten auch sagen, Gottes Herz schlägt für uns. Unser Schöpfer hat Sehnsucht nach uns. Er tritt ohne Vorurteile vorbehaltlos für uns ein. Er müsste eigentlich gegen uns sein, aber er ist für uns. Und darum holt er die, deren totgeweihtes Leben zum Himmel stinkt, aus der Verwesung ins Leben, aus dem Tod ins ewige Leben. Der Apostel Petrus und das Neue Testament sprechen von Wiedergeburt. Das lesen wir ja an verschiedenen Stellen. Im Johannesevangelium zum Beispiel, im 2. Korintherbrief heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, Neues ist geworden. Oder es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So, also das war ein Wort an Nikodemus damals gerichtet, so wie du bist, ja, wirst du nicht das ewige Leben haben können. Wiedergeburt hat nichts mit Reinkarnation zu tun, wo die Seelen eine Reihe von Wiederverkörperungen in einem ewigen Kreislauf viele Existenzen in Pflanzen, Tieren und Menschen durchlaufen. Das ist etwas anderes. Reinkarnation ist Selbstverbesserung aufgrund von hoher Ideale und guter Werke. Nein, biblische Wiedergeburt ist ein Gottesgeschenk, ein Wunder Gottes, das sich ereignet ohne mein Zutun. Allerdings bekommt man diese Wiedergeburt nicht automatisch zur natürlichen Geburt in die Wiege gelegt. Gott macht uns das Geschenk der Wiedergeburt nicht gegen unseren Willen. Aber, und das ist doch das Schöne, wenn seine Sehnsucht nach uns auf unsere Sehnsucht nach ihm trifft, oder anders gesagt, wenn sein Herz und mein Herz sich begegnen und miteinander verbinden, dann will er das Wunder der Neugeburt, der Geburt von oben wirken. Und der Heilige Geist tut dabei ein Doppeltes. Er zeigt uns zunächst einmal, wie es in uns aussieht, wie unser menschliches Herz beschaffen ist. Jesus sagt, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Noch dann schafft der Heilige Geist in uns ein neues Herz. Dass Gott das tun möchte, das hat er bereits durch den Propheten Hesekiel ankündigen lassen. In Hesekiel 36, 26 bis 27 lesen wir, und ich will euch ein neues Herz, ich will euch einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das war Gottes Absicht, ist Gottes Absicht gewesen, und unsere Aufgabe besteht einzig darin, dass wir unsere Sünden auch wirklich erkennen und dass wir sie bereuen und Jesus, der dafür gestorben ist, um Vergebung bitten, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und uns von ihm auch führen lassen. Dann tut Gott das eigentliche Lebenswunder. Wir werden mit Jesus lebendig und bekommen sein Auferstehungsleben geschenkt. Nicht genug damit. Gottes Herz schlägt so sehr für uns, dass wir durch die Geburt von oben auch Zugang nach oben haben. Wir beginnen aus anderen Ressourcen zu leben, von dem Wasser des Lebens, was allein Jesus zu geben vermag. In dem Buch Meine Beichte schildert der Dichter Leo Tolstoi, dass er, wenn er in seinem Studierzimmer saß und dort arbeitete, einen dort befindlichen Strick verstecken musste. Da war er noch nicht gläubig. Er musste das tun, schreibt er, aus Angst, er könnte sich damit erhängen. Das ist sehr ungewöhnlich, da es sich ja bei Tolstoi um einen unvergleichlich begabten, weltberühmten Dichter handelt. Er war reich, Tolstoi war von vielen umworben, er war mit einer lieben Frau verheiratet, mit einer großen Familie gesegnet, und doch vermochte er den Anblick eines Strickes nicht zu ertragen, weil dadurch, wenn er wieder einmal über seinen Durst getrunken hatte, daran erinnert wurde, dass er mit seiner Hilfe womöglich das für ihn so unerträgliche Leben beenden könne. So in seinem Buch Die Beichte. Warum war das Leben für ihn so unerträglich? Weil er von den Hoffnungen und Begierden dieser Welt bestürmt wurde, die, so sie sich verwirklichten, sein Leben noch trostloser machen würden, als es schon war. Er fühlte sich letztlich ungeborgen und einsam. Auch der Dichter Stefan Zweig hat über Tolstoi geschrieben, wie er zum Glauben kam, das sehr komprimiert zusammengefasst. Ja, er fühlte sich ungeborgen, einsam, aber so berichtet er, verlor er sich in der Liebe Christi, von der, wie es bei Paulus heißt, nichts uns scheiden kann, wenn wir an ihr festhalten, weder Trübsal, noch Angst, noch Verfolgung, weder Hunger, noch Armut, noch schwerer Tod. Wir wissen, dass Tolstoi daran festgehalten hat, sodass er nicht nur einer der größten Dichter, sondern auch einer der beständigsten Christen wurde. Tolstoi fand wahres Glück in Jesus Christus. Viele sind heute auf der Suche nach Glück. Doch das Streben nach Glück verflacht sehr rasch zu einem Streben nach bloßem Vergnügen, also zu etwas völlig anderem, zu einer Fata Morgana des Glücks, einer trügerischen Luftspiegelung von Schatten und Wasser über der ausgedörrten Wüste. Das Glück lässt sich nicht in eine Pille zusammenpressen. Es besteht nicht im Besitz vieler Güter, nicht in Reisen und Abenteuern. Das Glück bleibt all denen versagt, die es ausschließlich nur für sich haben möchten. Es kann nicht in den gierigen Niederungen des Lebens, den gierigen Niederungen des Lebens entlockt werden. Nicht aus einem anderen Körper herausgepresst, auch nicht auf ein Bankkonto eingezahlt oder in einem flotten Auto auf der Autobahn erjagt oder durch heiße Rhythmen erzeugt werden. Glück ist nicht nur für Christen reserviert, auch das gilt es zu sagen. Unser Schöpfer hat es allen zugänglich gemacht. Es besteht darin, dass wir uns der weiten, hellen Welt Gottes um uns und über uns immer wieder neu bewusst werden. Es besteht darin, dass man füreinander da ist, sich um andere kümmert, sich vergisst und andere schont. Glück besteht in der menschlichen Liebe, in der Freude an der Schönheit unserer Erde, an ihren Farben, Formen und Klängen, im Hören, Verstehen und Erkennen, in der Betätigung unserer Sinne, Fähigkeiten, im Staunen über den Makrokosmos und Mikrokosmos. Wie hat doch Gott, unser Schöpfer, alles so schön gemacht? In dieser Frühlingszeit können wir das ja immer mehr bestaunen. Das ist ja noch nicht alles. Der Apostel Petrus bricht in einer Art Jubel aus, wenn er schreibt, gelobt sei Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, gelobt sei Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wer Jesus in sein Leben lässt, erfährt neues Leben, der erfährt Vergebung, der erfährt Befreiung von der Machtherrschaft der Finsternis. Der erfährt Hoffnung, Hoffnung über den Tod hinaus. Wer Jesus in sein Leben lässt, den wird die Wahrheit frei machen, sodass er diese Welt dann auch wirklich mit anderen Augen sieht. Viele, die sind umgeben von so viel Wundern Gottes, so viel Schönheit und sehen es einfach nicht. Aber wenn den Menschen, den Jesus erlöst hat, der kann es auch bewusst wahrnehmen. Wer Jesus in sein Leben lässt, erfährt seine Liebe, erfährt seinen Trost. Er zieht sich nicht wie manche Vänen aus dieser Welt zurück, sondern er steht mit beiden Beinen in dieser Welt, aber mit einer lebendigen Hoffnung im Herzen, und mit einer Freude, die kein Teufel zu zerstören vermag. Ja, und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Der Satan, seine Dämonen, jene andere heimtückische Macht, die Licht in Finsternis, Wahrheit in Lüge verkehrt, die Menschen gegeneinander aufbringt, ist tatsächlich auch da. Und sie ist eisern damit beschäftigt, uns zu schaden, uns zu verletzen und zu vernichten. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So heißt es im 1. Petrusbrief an vielen anderen Stellen. Die Christen, an die der Apostel Petrus schrieb, konnten ja ein Lied davon singen. Sie haben das hautnah erlebt. Sie haben den Jesusweg buchstäblich als Märtyrerweg kennengelernt. Doch für sie gab es, und das spüren wir regelrecht aus unserem Text heraus, es gab für sie keinen Weg zurück. Zu groß und zu herrlich war ihnen das von Jesus geschenkte neue Leben. Ihrem neuen Start im Leben mit Jesus folgte nun die Bewährung im Alltag. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt, der Nachfolgeweg. Auch davon ist die Rede in unserem Text. Der wichtigste Start ins Leben wird zum Lebensweg, zum Nachfolgeweg. Schritt für Schritt geht es hinter dem Herrn des Lebens her. Und es ist ein spannendes Leben mit Hochs und Tiefs. Petrus schreibt von Anfechtungen. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Jesu Verwandte kamen lange Zeit nicht mit ihm zurecht. Es gibt Angriffe, wo immer wir uns befinden, heutzutage. Ich schlage IDEA, den Informationsdienst der Evangelischen Allianz, auf und lese, Islamisten haben ihre Drohung wahrgemacht und den katholischen Priester Thomas Uzunalil im Jemen an Karfreitag gekreuzigt. Ein Dschihadistenkommando hatte am 4. März noch ein von Nonnen betriebenes Altersheim in der Stadt Aden überfallen, 16 Christen, darunter 4 Schwestern, ermordet und den 56-jährigen Priester entführt, als er gerade betete. entführte Kirchenleiter in Syrien sind seit Monaten in Haft. In der Online-Zeitung Die Welt stand unlängst, Islamisten bedrohen Christen in Flüchtlingsheimen. Ich habe das nochmal nachgelesen, auch im Blick auf eine, ja, Pfarrer in einer Kirche in Berlin schreibt davon. Einfach schrecklich, das zu lesen, was da los ist. An anderer Stelle stand, die Intoleranz gegenüber Christen in Europa wächst. Wie viel Angst und Not verbirgt sich hier hinter den Schlagzeilen? In Idea war kürzlich zu lesen, noch ein paar Tage her, homosexuelle Gruppierungen störten eine Veranstaltung, in der die Publizistin Birgit Kelle kritisch zur Gender-Ideologie referierte. Die CDU Sachsen hatte zu dem Vortrag ins Haus der Kirche eingeladen. Ja, da sind sie eingedrungen und haben Rabatz gemacht. Schrecklich. Der Zeitgeist bohrt an unseren geistigen Fundamenten und greift gerade Christen immer wieder an. Und dazu kommen die Angriffe von innen. Auch die gibt es. Ängste, Sorgen, Zweifel, böse Gedanken, die unser Herz beschleichen. Und dann kommen noch Krankheit und Leid, die uns zu schaffen machen. Wir ziehen mit dem Apostel Petrus die nüchterne Bilanz, traurig, traurig in mancherlei Anfechtungen. Der Jesusweg ist auch ein Kreuzweg. Es gehört zur Spannung des Glaubens, dass wir in manche Bedrängnis geraten. Doch eins muss nicht sein, dass wir uns die Nachfolge verkraulen und vermiesen lassen. Das muss nicht sein. Wir haben objektiv keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen und in Traurigkeiten zu versinken. Warum nicht? Weil er, weil Gott, weil Jesus Christus, sein lieber Sohn, alles getan hat, dass es uns unterwegs mit ihm gut geht. Er ist immer mit uns. Auch wenn es uns schlecht geht. Das größte Geschenk für eine gelungene Jesus-Nachfolge ist die geschenkte Jesuskraft. Dieselbe Kraft Gottes, die Jesus aus den Toten geholt hat, wirkt auch in uns. Zum Geschenk der Geburt von oben tritt das Geschenk der dynamischen Kraft von oben. Ich mag alles durch den, der mich mächtig macht, schreibt Paulus. Das dürfen wir auch erfahren. Die Kraft Gottes ist nicht darauf aus, aus uns strahlende Powerchristen zu machen, sondern zuallererst will sie uns helfen, sie will uns schützen, sie will uns bewahren und uns hindurchtragen. Gott stärkt uns in den Anfechtungen, dass wir darin nicht umkommen. Aber auch hier läuft ähnlich wie bei der Wiedergeburt nichts automatisch, nichts ohne unsere Beteiligung ab. Gottes bewahrende Macht wirkt, wenn wir uns bewahren lassen. Und da frage ich mich, wie kann das geschehen? Ja? Ich möchte ein paar Punkte nennen. Halte den Glauben an Jesus fest. Unser Glaube überwindet auch schwere Barrieren. Ein Beispiel. Rudolf Büsinger erzählt von einem 16-jährigen Jungen, der mit multipler Sklerose im Bett lag. Jeden Abend las ihm seine Mutter den Abendsegen vor. Jedes Mal schloss sie mit den Worten, und schenke uns deinen Frieden. Jeden Abend wurde der Mund des kranken Jungen dünn wie eine Rasierklinge. Dünn vor Trotz, Vorwurf, ja, vor Gottes Hass. 6 Jahre lang. Immer wieder betete sie mit ihm. Und dann geschah es. Als die Mutter las, und schenk uns deinen Frieden, sagte der Junge das erste Mal Amen. Die Mutter traute ihren Ohren nicht. Das Buch glitt ihr aus den Händen, die in ihrem Schoß zitterten. Amen, hat der Junge gesagt. Ein gesprochenes Ja, eine überwundene Welt, ein herrlicher Sieg. Der Junge fand tatsächlich Frieden. Das Tragen des Sohnes im vertrauenden Aufblick auf die Kraft des Auferstandenen hat sich gelohnt. Und darum haltet den Glauben an Jesus fest. Der Glaube an Jesus ist eine Gabe und eine Aufgabe. Weil Jesus uns liebt, können wir Vertrauen lernen. Weil Jesus mich festhält, kann auch ich das Festhalten lernen. Weil Gott mir durch Jesus neues Leben geschenkt hat, lerne ich das Überwinden von Böses mit Gutem von Fluch mit Segen. Weil Gott mir durch Jesus neues Leben geschenkt hat, lerne ich das Überwinden von Hass mit Freundlichkeit, von Ungeduld mit Zuwendung, von Lieblosigkeiten mit Nachsicht, von Unrecht mit Vergebung. Halte den Glauben an Jesus fest. Aber auch das andere gilt. Halte Jesus dein Herz offen. Petrus schreibt, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Auch bei Christen gibt es ungelöste Probleme. Auch bei Christen gibt es so manche schwere Probleme, schweres Leiden. Hier will Petrus uns sagen, verbeiß dich nicht darin, bleib nicht dabei stehen, halte vielmehr dein Herz für Jesus offen. Halte dein Herz für offen für seinen Trost, für seine Liebe. Leiden können uns über den Kopf wachsen. Aber Paulus kann auch schreiben, es hat euch noch keine, denn menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen. Leiden können uns tief verunsichern und erschüttern. Doch Gottes Liebe zu uns bleibt unerschütterlich fest. Es ist eine durch schwerste Leiden, ja durch den Tod hindurch bewährte Liebesmacht. Das Gold seiner Liebe gehört dir. Die Feuershitze der Anfechtungen und Leiden werden dir dieses Gold nicht nehmen, sondern dir nur Jesus noch größer und lieber machen. Halte dein Herz in allen Lebenslagen für Jesus offen. So bewährt sich der Glaube als echt. Zu einem authentischen Leben mit Jesus gehört auch das Leiden mit und für Jesus. Etwas später schreibt Petrus, erträgt jemand Strafe und Leid, obwohl er nichts Böses, sondern nur Gutes getan hat, dann ist das ein Gottesgeschenk. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Wo das geschieht, bekommt unser Leben Impulse durch die Liebe, die Jesus in uns wirkt. Impulse aus der unsichtbaren Welt, vom Geist Gottes. Diese Jesusliebe hat eine ganz neue Qualität. Sie steht gegen die Liebe dieser Welt, die nur sich selbst sucht. Diese Liebe Jesu, sie verdrängt den Ich-Sinn, der sich groß und wichtig tun will. Sie verdrängt den Geltungsdrang, die Ehrsucht, das Herrschen wollen über den anderen. Sie verdrängt auch den Egoismus in seinen feinen Formen. Diese Liebe schärft den Sinn und den Blick für die Belange des Nächsten. Sie befähigt sogar zur Feindesliebe. Dies will Jesus schenken, wenn wir unser Herz für ihn offen halten. Aber nun auch halte den Blick auf das Ziel frei. Das führt mich zu einem letzten Punkt, das Glaubensziel. Leiden sind nicht das Letzte. Sie sind begrenzt, auch wenn sie uns unendlich erscheinen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er ist durch Jesus überwunden und besiegt. Und darum ist das irdische Ende der Jesusleute ein überaus glücklicher Anfang in der ewigen Herrlichkeit Gottes. Ja, so schreibt es der Apostel Petrus. Wir leben schon jetzt, ja man könnte sagen, gleichsam im Vorzimmer des Himmels. Wir haben Zugang zum Chef persönlich, zum Herrn, der uns kennt, der uns liebt, wie kein anderer. Wir dürfen mit unserem Herrn reden. Wir sind in Behandlung bei ihm. Wir dürfen einander ermutigen, ermuntern, entlasten. Wir dürfen einander tragen, stützen, beraten, helfen, fördern, damit wir in der Spur Jesu bleiben, in seiner Nachfolge bleiben. Wir dürfen mithelfen, dass auch andere Menschen Zugang zu ihm finden. Schon jetzt jubeln und feiern die Engel im Himmel, wenn ein Sünder zu Jesus umkehrt. Überragend aber wird die Freude erst sein, wenn alle begnadigten Sünder das Ziel des Glaubens erreicht haben und sie ihr Erbe, das ewige Leben, antreten werden. Dann, wenn der Herr aus der Verborgenheit tritt und sichtbar erscheint, da hält der Herr übergroße Freude für uns bereit. Denn wir lesen, ihr werdet euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Diese Aussicht auf das erlösende Ziel ist fest verankert im Wort Gottes, wenn es in 1. Petrus 4 heißt, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Sollte der Geist Gottes, der schon am Anfang der Schöpfung tätig war und alles Chaos bezwang, nicht auch heute noch in unserer kleinen, oftmals verworrenen Lebenswelt seine Kraft zeigen, unsere Traurigkeit in Trost und Freude verwandeln? Sollte der Geist, der aus Tod und Verwesung zu neuem Leben führt, nicht auch unsere kalten Herzen erwärmen und nicht auch unsere starren Gedankenfestungen beleben und erneuern können? Petrus ermutigt die Christen, vom Ziel her zu leben. Er erinnert sie an Jesu Wiederkunft. Er erinnert sie an das herrliche Erbe, das sie nach diesem Leben erwartet. Petrus sagt den Angefochtenen praktisch, denkt doch einfach an das Ziel. Rechnet mit Jesu Zusage. Freut euch, dass euer Leben ihm gehört, dass ihr nicht allein seid, sondern euer Herr mit euch ist, um euch die Kraft zu geben, die ihr braucht. Wir müssen uns das Leben nicht schönreden und den Tod nicht verdrängen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Unsere Gegenwart wird seit Ostern bestimmt von der Zukunft. Und diese Zukunft ist Jesus. Er ist es, der auf uns zukommt. Ihn lieben wir, auf ihn vertrauen wir, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dadurch wird die Freude zum bestimmenden Grundton unseres Lebens. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Und wir sehen, die Quelle unserer Freude und Hoffnung ist Jesus. Und darum ist es gut, Zeit mit Jesus auch zu verbringen. Worte von Jesus zu lesen. Darum gönnen wir uns doch immer wieder auch Zeit, eine Zeit der Stille, da wir mit Jesus sprechen. Denn er ist die Quelle des Lebens. Und deshalb kann Peter Strauch texten, damit möchte ich einmal schließen. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich. Du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste stillen. Amen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du den Tod besiegt und überwunden hast. Danke, dass dein Herz für uns schlägt, dass wir bei dir keine Spitzenleistungen vorzeigen müssen, dass du alles für uns getan hast, damit wir Zugang zu dir und damit auch Zugang zu deinem Frieden und deiner Freude haben. Und dass wir durch dich neues Leben empfangen. Liebe und Hoffnung und Trost, wenn Sorgen und Kummer sich breit machen. Bitte hilf uns, dass wir bei dir bleiben. Auch dann, wenn Anfechtungen und Zweifel kommen. Dass wir den Glauben an dich, Herr Jesus, festhalten. Dass wir unser Herz dir offen halten. Und unseren Blick auf das Ziel frei halten. Schenke uns auf unserem Glaubensweg täglich ein paar Minuten der Stille, wo wir uns bei dir aussprechen können und uns von dir beschenken lassen, mit deinem guten Geist, der niemanden aufgibt. Danke, dass du als der gute Hirte das Verirrte suchst, das Schwache trägst und das Verwundete verbindest. Und weil du Hirte für deine ganze Herde bist, bitten wir dich, führe, schütze und versorge jedes Glied deiner Gemeinde. Amen.